Und jetzt sind diese schönen Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, schon wieder zu Ende. Es war so schön, wie ich dieses E-Mail von Alexander Mattis bekommen habe und habe dann nicht viel mehr von dieser Gemeinde gewusst. Und jetzt ist das ganz wunderbar, nachdem ich Sie alle getroffen, gesehen habe. Was ist denn das Schönste in Ihrer Gemeinde? Natürlich die Menschen. Aber das Allerschönste ist, dass Sie sich um das Wort Gottes versammeln. Im Propheten Amos steht eine Zukunftsweissagung, die in dieser Welt kommen wird, dass Gott einen Hunger schicken wird. Einen Hunger nicht nach Brot und nicht nach Wasser, sondern nach dem Wort Gottes. Und dass die Menschen laufen nach Norden und nach Osten und von einem Meer zum anderen und kein Wort Gottes mehr finden. Das wird das Allerfurchtbarste in der Welt sein, wenn man allein ist mit seinen menschlichen Gedanken und Gott schweigt. Darum ist es so schön, dass wir diese Bibeltage haben. Und wir wollen heute diesen dritten Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte 18, wie Paulus nach Korinth kam. Jetzt sind wieder Globetrotters unter uns, die kennen Korinth, am Isthmus von Korinth, wo die engste Stelle ist zwischen dem nördlichen Griechenland und dem südlichen Peloponnes. Dort ist das Zentrum, eine große Weltstadt, schon zu allen Zeiten gewesen mit den isthmischen Spielen. Vorher war Paulus in Athen. Das war früher der Mittelpunkt des Geistes, der Philosophie. Die griechische Philosophie hat Europa ganz stark geprägt. Und dort geht Paulus hin und verkündigt das Evangelium von Jesus. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla, sie heißt manchmal auch in den Briefen an Prisca, Priscilla, kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Eine Judenverfolgung damals unter Kaiser Claudius. Zu denen ging Paulus, und weil er das gleiche Handwerk hatte, er war ja Sattler, Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen, sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und Paulus lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Hellenisten, das sind die griechischen Juden. Als aber Silas und Timotheus, die hat Paulus in Thessaloniki, in Beröa oben zurückgelassen, weil dort ganz viele Gemeinden neu entstanden sind. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie, die in der Synagoge aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich nun von nun an zu den Heiden. Wisst ihr, das Evangelium kann man niemand aufdrängen. Das ist ein Angebot. Und wenn einer es nicht will, dann kann man sagen, ich habe dir es verkündigt. Das ist deine Sache. Du musst damit fertig werden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich muss zu Ihnen zuerst noch einmal sagen, was Glauben ist. Wissen Sie, das Wort Glauben wird ja bei uns in allen möglichen Bedeutungen missbraucht. Man muss nur irgendetwas glauben, das ist die Sache, sagen manche. Ob da einer glaubt an irgendeinen Buddha oder Allah, oder ob er bloß sagt, ich glaube, heute Mittag regnet, das ist seine Überzeugung, seine Vermutung. Aber in der Bibel ist dieses Wort Glauben ja ein Wort von ganz, ganz großer Bedeutung. Dass Gott durch den Glauben mit uns Verbindung aufnimmt. Nur durch den Glauben. Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Also es ist jetzt 54 Jahre her. Da habe ich ein Mädchen gekannt und wir haben einen Spaziergang gemacht. Und bei mir ging das sehr schnell. Ich habe sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Ist ja ein Überfall gewesen. Wir waren dort oben in den Stuttgarter Wäldern bei der Solitude. Und es war interessant, dieses Mädchen hat mir geglaubt. Die hätte ja auch denken können, ich sei ein Mädchenhändler. Oder ich wollte bloß irgendwie sie an der Nase rumführen. Sondern unter Menschen ist das Glauben überhaupt das Wunderbare. Sie hat geglaubt. Und da ging für uns in diesen 54 Jahren etwas auf, was wir erlebt haben, aneinander. Ich kann Ihnen sagen, es wird immer nur wunderbarer und schöner. Mit jedem Jahr neu. Und so ist es erst recht in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Für den Paulus war ja das ein Schock, als er begriffen hat, Jesus Christus lebt. Er hat mit Leidenschaft dagegen gekämpft. Das kann doch nicht sein. Der ist doch am Kreuz gestorben. Was soll der Unsinn? Und was soll das, dass der Tod von Jesus meine Schuld büßt? Ich will für mein Leben selber gerade stehen. Ich will mein Leben selber ordnen. Und er war ein Mann, der nach dem jüdischen Gesetz untadelig gelebt hat. Das machen Sie mal nach. Die ganzen Gebote Gottes hat er gehalten von Jugend an. Und er war eifrig. Und dann ist ihm der auferstandene Christus begegnet auf der Straße nach Damaskus, als er Christen bekämpft hat, in der Christenverfolgung. Das war eine Katastrophe für ihn, für sein ganzes Denken. Alles wurde umgestürzt. Es war plötzlich alles ganz anders. Er sagt ja mal später im Philipperbrief, das, was für mich ganz wichtig war, was mein Leben ausgemacht hat, die Pflicht, der Pflichteifer, der Gehorsam, Gesetze halten, ein ordentliches Leben führen, das ist für mich heute Dreck, ein Hindernis. Ich habe erkannt, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, durch den ich Gott finden kann. Und der einzige Weg, ich habe erst entdeckt, dass das die schlimmste Sünde ist, dass ich den Jesus, den Gott geschickt hat zur Versöhnung der Welt, dass ich den weggestoßen habe und ich will immer mehr Christus entdecken, das war Glauben. Und wenn Sie einmal in der Apostelgeschichte lesen, wie der Glaube des Paulus triumphiert hat. Der hat ja die größten Schikanen auf sich genommen. Es war ihm doch egal. Der Glaube hat ihn so stark gemacht. Dabei war er ein körperlich kranker Mann. Er ist unter die Räuber gefallen, wurde ausgeplündert, hat es weggeschüttelt. Er ist lange in Haft gewesen, obwohl er nichts getan hat, als dass er das Evangelium gepredigt hat. Und als er dann vor den Mächtigen stand, vor König Agrippa und vor dem Landpfleger Felix, wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat ihnen gesagt, es geht um eine Bekehrung. Wie die ganze Schickeria da saß, die Vornehmen von Caesarea, hat er gesagt, das ist in meinem Leben passiert, ich bin von der Finsternis zum Licht gekommen. Und später, als er auf seiner letzten Reise war, wo es noch einen großen Schiffsuntergang gab, hat er den Leuten gesagt, habt keine Angst, ich glaube. Mein Leben ist geborgen in Gott. Der Glaube ist so was Großes mit dem Glauben an Jesus, mit dem ganz festen Vertrauen auf sein Wort, können Sie die Welt überwinden. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gestern sprachen wir von Leid, schweren Nöten, düsteren Lebensführungen, Wüstenwege, die wir geführt haben. Im Glauben können Sie triumphieren. Sogar in Ihrer Todesstunde, dass Sie den Tod nicht schmecken, wie Jesus Ihnen versprochen hat. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist so groß, was der Glaube kann. Das haben wir heute das Thema, aber wenn man nicht glauben kann oder nicht mehr glauben kann. Es gibt einen angeschlagenen Glauben bei dir und bei mir und auch beim Paulus. Das ist eine große Not. Wir können große Siege erleben, aber dann gibt es Frustrationen. Kennen Sie dieses schöne Fremdwort? Wo man sagt, es ist alles umsonst. Man sieht plötzlich nichts mehr und man bricht ein. Was war denn der Auslöser für diese Frustration, für diesen angeschlagenen Glauben beim Paulus? Er ging ins Zentrum der hellenistischen Philosophie nach Athen auf den Areopag. Frauen wurden dort oben nicht gewünscht. Die Männer machten es, die Frauen machten die Hausarbeit bei den Griechen. Bei den Christen muss das nicht so sein. Da haben auch die Frauen eine große Bedeutung und sind die Auferstehungszeugen. Aber da reden wir nachher nochmal davon. Aber zunächst war wichtig, er ging dort und hat dort mitdiskutiert und hat eine ganz geniale Rede dort oben gehalten. Eine Rede, das ist ja das Allerschwierigste. Er hat sogar in dieser Heidenwelt vom Gericht gesprochen. Dass Gott ganz anders ist als unsere Welt und dass der Mensch nicht gut sei, sondern der Hilfe dieses Boden gebraucht, den Gott gesandt hat. Und diese geniale Rede, die Paulus gehalten hat, das Muster einer Missionspredigt, hat einen ganz schrecklichen Misserfolg gehabt. Nun kennen Sie das aus Ihrem Leben. Sie haben sich gemüht. Ach, ich habe das in meinem Leben auch erlebt. Ich weiß noch, war junger Pfarrer im Schwarzwald, Bezirksjugendpfarrer und habe da Jugendarbeit gemacht. Ich habe immer gedacht, ich kann das ja so gut. Und Jugendarbeit, wir hatten in Stuttgart, im Stuttgarter Westen, eine große Jugendarbeit. Und dann kam der Tag, wo niemand mehr kam. Und damals gab es noch kein Fernsehen, wo Fußballspiele übertragen wurden. Und dann ist alles zerbrochen. Da geht man nach Hause und sagt, tauge ich überhaupt noch, wenn ich so Misserfolge habe? Ich habe einen amerikanischen Missionar auf Bali kennengelernt, der war 40 Jahre auf der Insel Bali, war Ehrenbürger Indonesiens. Aber nicht eine Bekehrung in 40 Jahren. Das mürbt. Und Sie erleben das in Ihrer Gemeinde, wo Sie sagen, ich habe doch meinen Kindern alles getan und jetzt gehen sie böse Wege. Taug ich nicht? Habe ich was falsch gemacht? Der angeschlagene Glaube ist ganz furchtbar, weil es plötzlich uns lähmt in unserem Wirken. Das kennen Sie in Ihrer Gemeinde. Wie geht denn das noch weiter, wenn die Schwindsucht da ist und kein Erfolg einkehrt? Ich muss es Ihnen sagen, dass schon in der Apostelgeschichte das erzählt wird, dass es ganz viel Misserfolg gab. Und den lässt Gott zu. Überhaupt in der Bibel steht das drin. Im Alten Testament steht von Elia, der war ja ein Gottesbote, in einer ganz gottlosen Zeit. Da war ja der König Ahab im Nordreich Israel, in Samaria und seine Frau Isabel, das waren Luder. Die stammte aus phönizischem Königshaus und war ganz im Heidentum zu Hause. Und die hat nur den Glauben in Israel vernichten wollen, ganz böse. Und sie hat den Mann manipuliert und die hat ihn so gesteuert. Und der Elia hat den Mut gehabt, vor diesem König Ahab hinzustehen und sagt, so wahr der Herr lebt. War Glaubensmut. Und dann hat er aufgerufen zu diesem Gottesurteil auf dem Karmel. War ja ein tolles Wunder. Wie die Baalspriester herumgehopft sind und das Feuer kam nicht und dann ist er niedergekniet und Gott hat ein Zeichen gesetzt und das Volk brüllte, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber es hat nichts bewirkt. Die Isabel hat weiterhin nur danach getrachtet, ihn umzubringen und das Wort Gottes auszutilgen. Und was hat der Elia gemacht? Er ist eingebrochen. Er, der große Glaubenszeuge, der jahrelang am Bach Krit saß, ohne richtige Versorgung, ein Mut ohne Grenzen, der ist eingebrochen, weil die Macht der Gottlosigkeit und die Macht der Finsternis so groß war. Und dann hat er zu Gott gesagt, ich möchte sterben. Nimm meine Seele weg, ich kann nicht mehr. Das ist eine Not, die glaubende Christen oft haben. Darüber muss ich heute Morgen zu Ihnen reden. Weil es das gibt in unserem Glaubensleben, dass wir versagen. Paulus schreibt später über diese Zeit, die dort war. Ich war unter euch in Schwachheit, in Furcht und in großem Zittern. Das müssen Sie wissen. Wir sind nie stark. Der Herr ist stark. Jesus ist stark. Wir sind immer schwach. Und das ist ganz wunderbar, wenn wir immer wieder einbrechen, damit wir uns nicht überheben. Das ist das Schlimmste. Wenn wir uns selbst was einbilden, als seien wir etwas und wir können es und wir seien die Macher und wir kriegen das schon hin. Sie sehen das ja mit Ihren Augen auch sehr klar, wie so viel in der Christenheit ganz schlimm ist und Gott gar keine Ehre macht. Da ist ganz viel Gottloses dabei. Und darum ist so wichtig, dass wir uns wieder dort zurückbesinnen. Was will Christus in unserem Leben machen? Paulus schreibt ja im zweiten Korintherbrief einmal, er schreibt er für die Zeit, wo er in Asien war, er war verzagt über die Maßen. Der große Glaubensmann Paulus, verzagt über die Maßen, dass er meinte, er müsste sterben. Und dann sagt er später, das alles hat Gott nur gemacht, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf den Gott, der Tote lebendig macht. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erleben und dass wir das wissen. Der angeschlagene Glaube, den hast du, den hab ich. Das ist gut, damit wir wieder den richtigen Glauben lernen, den sieghaften Glauben, den, der überwindet. Paulus kam von Athen, von dem Misserfolg, niedergeschlagen. Er schreibt gar nicht viel über seine Seelenlage, aber Sie wissen, wie man dann oft immer wieder nachdenkt, habe ich was falsch gemacht? Warum war denn das so? Es sind nur ein paar interessiert gewesen, die meisten hatten ihn verspottet in Athen, haben gesagt, was will denn dieser, Altluthertext, Lotterbube sagen, der ist doch ein Schwätzer. Aber das Evangelium wurde weggestoßen. Und jetzt kam er nach Korinth und er hat keinen Mut, so geht es Ihnen ja auch oft, wenn Sie Zeugnis geben sollten von Jesus. Haben Sie keinen Mut? Wie fange ich das bloß an in der Schulklasse? Wie fange ich das an im Büro, bei meinen Kollegen oder in der Nachbarschaft? Wie mache ich das? Und da bummelt Paulus durch die Straßen und sieht plötzlich ein Schaufenster, interessiert. Ach, er ist ja vom Fach. Da wurden Campingausrüstung, Zelt, Dinge, Sattlersachen gefertigt. Und er geht hinein und sieht die Namen. Mensch, das sind ja Juden, das erkennt er sofort. Und er tritt hinein und die Leute erzählen ihm, Aquila und Priscilla, wir haben ganz Schreckliches erlebt. Eine große Judenverfolgung in Rom unter dem Kaiser Claudius. Und wir sind gelaufen, um unser Leben zu retten und sind nach Korinth gekommen. Du weißt du, was eine Gemeinde ist? Das ist dort so schön beschrieben. Angeschlagene Leute, die viel Schweres erlebt haben, treffen sich und geben einander Mut. Eine Gemeinde ist eine Stelle, wo die Leute Heimat finden, die in ihrem Leben große Nöte erlebt haben und die einander trösten und aufrichten. Und darum ist so wichtig, dass man hinhört. Ich hatte auch Konfirmanden in meiner ersten Gemeinde, die haben auch so dann gesagt, ach da im Gottesdienst, das sind alte Leute. Und ich sage, jetzt erzähle ich euch mal, was diese alten Leute in der Flucht aus Ostpreußen erlebt haben. Und wie das furchtbar war, wie der Ehemann niedergeschossen wurde, weil er die Frauen vor der Soldateska schützen wollte. Und die Frau hat ihren sterbenden Mann in den Schoß gelegt, da haben die Konfirmanden bis hierhin gehört. Die Gemeinde ist ein Platz, alt und jung, hört einander und dann hört auf die Jungen, was die bewegt und umtreibt. Aquila und Prisca oder Priscilla spielen eine Rolle in der neutestamentlichen Gemeinde. Sie sind zum Glauben an Jesus gekommen. Sie werden noch erwähnt in den Korintherbriefen. Paulus hat sie mitgenommen nach Ephesus, wo sie Stützen der Gemeinde waren. Und übrigens, ich sage das ganz gern und komme noch einmal drauf zurück. 6-mal wird Aquila und Priscilla erwähnt, aber 4-mal wird die Prisca vor dem Aquila erwähnt, die Frau vor dem Mann. Bloß weil immer meint, im Neuen Testament seien die Frauen unter Wert gehandelt. Das stimmt nicht. Jesus hat als erste Auferstehungszeugen Frauen genommen. Und die Frauen haben eine ganz wichtige Aufgabe. Nicht bloß in der Küche, sondern auch im Zeugnis für unseren Herrn und in der Gemeinde erst recht. Und deshalb war das schon so, dass die Prisca eine ganz große Frau war. Was wären wir Männer ohne unsere Frauen? Ohne meine Frau bin ich keine 5% mehr. Das ist das Herrliche in der Ehe, wenn man sich ergänzt, wenn man zusammenwächst, wenn man alles bereden kann. Wenn man sagt, ich brauche dich. Und wenn man wirklich merkt, du bist eine Gabe Gottes in mein Leben. Geschlagene Leute mit Enttäuschungen und Niederlagen kommen zusammen und trösten einander. Später sagt Paulus, die beiden haben für mich ihren Hals hingehalten. Die haben ihr Leben geopfert, um den Paulus zu retten. So haben sie Mut gehabt. Und das ist ganz wunderbar, was Frauen wirken auch in der Gemeinde. Der angeschlagene Glaube, den gibt's bei uns allen, aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Das ist wunderbar, wenn wir einander finden, aber es geht nicht nur um Wundenlecken in unserem Leben, es geht um mehr. Es geht darum, zum Zweiten, den ansteckenden Glauben. Also das brauchen wir in der Gemeinde erst recht. Da kommen plötzlich in die Werkstatt von Aquila und Priscilla Silas und Timotheus. Die hat der Paulus in Mazedonien zurückgelassen. Das ist Nordgriechenland. Dort oben waren lebendige Gemeinden entstanden. In Berea haben die Leute Bibelstunden gehalten. Sie forschten täglich in der Schrift, ob sie es also verhielt. Im Alten Testament suchten sie die Stellen, die auf Jesus hinweisen. Und deshalb musste Silas und Timotheus dort oben noch weiterbleiben. Aber Paulus hat gesagt, ich brauche euch ganz schnell wieder bei mir in Korinth. Warum braucht er denn das? Das habe ich Ihnen schon gestern gesagt. Ein Christ kann im Alleinsein nicht leben. Ich habe gestern gesagt, eine Vogelscheuche, ein Christ allein. Aber wenn zwei Christen miteinander eine Zweierschaft machen und miteinander beten und miteinander auf die Stimme Gottes hören, dann hat das eine revolutionäre Bedeutung. Das erleben wir überall in der Bibel. Jesus hat ja seine Missionsboten immer zu zweit ausgeschickt. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil man einander stärken kann. Der eine kann für den anderen beten. Hast du jemanden, der für dich betet? Wenn du morgen zur OP musst, kannst du noch jemand anrufen, du bet für mich, morgen um 9 Uhr beginnt's. Ist doch ganz wunderbar, ich weiß, da ist einer, der nicht bloß, der denkt an mich, der betet für mich. Aber auch ein, der uns ermahnt, der uns zurechtweist, der uns wieder Linie zeigt. Und das ist auch Gemeinde, wo der Glaube ansteckend wird. Denn als Silas und Timotheus kamen, hat sich was verändert. Paulus war ja in die Synagoge gegangen und lehrte. Ja, gut, er lehrte. Aber Sie wissen, dass Lehre sehr trocken sein kann. Und Lehre kann auch sehr langweilig sein. Große Weisheiten verkündigt. Das heißt, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Das ist das Wunderbare in der Gemeinschaft von Christen. Dass man den anderen ansteckend ermuntern. Du musst das Wichtigste sagen, nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist ja so viele Themen, die wir im Glauben haben, die man diskutieren kann, von der Tauffrage bis zur Endzeitfrage. Das Wichtigste, dass Menschen hören, dass Jesus der Messias, der König Gottes ist, der Versöhner der Welt. Es gibt ohne Jesus kein Heil. Das ist ganz eindeutig. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hat das Jesus wirklich so klar gestellt in seinem Wort? Und darum ist so wichtig, dass wir diesen Dienst aneinander tun. Du kannst viele gute Werke haben in deinem Leben, du kannst viel erreicht haben. Ohne Jesus bist du verloren in Zeit und Ewigkeit. Darum ist er gekommen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, an Jesus vertrauen, glauben und ihm gehorchen, nicht verloren werden. Schlimmste Wort, was im Neuen Testament steht, verloren. Verloren, ihr ganzes Leben ist verloren. Sondern das ewige Leben haben und da entscheidet sich dran. Und Paulus kriegt durch Silas und Timotheus, er, der große Missionar, er braucht Freunde, die ihn wieder weiterführen und ermuntern im Glauben, du brauchst das noch viel mehr und ich brauch's noch mehr als du, dass wir immer wieder Freunde haben, die uns auf das Wichtigste hinweisen und sagen, um das geht's im Neuen Testament, in der kurzen Zeit unseres Lebens, dass wir Jesus finden und Jesus haben. Sie wissen ja, dass heute unter Christen eine komische Meinung vertreten wird, auch in der westfälischen Kirche und der rheinischen Kirche. Man dürfe Juden nicht das Evangelium von Jesus sagen. Was erlauben sich Christen heute, das zu behaupten? Wo doch Jesus Jude war. Und Paulus war Jude. Und es war doch in der Synagoge. Die in der Synagoge brauchen das Evangelium. Ich habe einen großen Geschäftsmann aus Jerusalem kennengelernt, der großen Einfluss bei der Regierung hatte, großes, weitreichendes Geschäft. Und er hat mir gesagt, Es ist eine ganz große Schuld, wenn du Juden das Evangelium von Jesus verweigerst. Ich sage, ich bin doch Deutscher mit der Not von Geschichte. Da erst recht. Gerade da muss sagen, wie furchtbar das ist, was geschehen ist. Aber dass es nur eine Rettung gibt und ein Heil für die ganze Welt. Und das ist so schön, dass wir an unserem Platz und dort, wo Gott uns hingestellt hat, Zeugen von Jesus sind. Dass wir uns überlegen, Herr, wie soll ich es denn machen? Und zeig mir doch, wie ich sagen kann. Aber ich will eindeutig den Namen von Jesus in den Mund nehmen. Nicht bloß über Gott faseln, sondern ich will von Jesus reden. Diesem herrlichsten Namen. Was heißt denn dieser Name? So heißt es schon vor der Geburt, dass er das Volk retten sollte von ihren Sünden. Es gibt kein Heilmittel gegen all die Missstände ihres Lebens, als dass Jesus sie herumreißt, ihr Leben neu ordnet und ihr Herr wird. Er ist für all ihre Versäumnisse und Schulden ihres Lebens gestorben. Und dieses Zeugnis schulden wir. Wissen Sie, Sie können das immer nur ganz einfach so sagen. So genau, wie es immer steht, wir sollten Zeugen sein. Wir sollten keine großen theologischen Vorträge halten. Und Sie können immer bloß sagen, wenn andere kommen, sagen, hey, du bist ja gut, du machst es ja, weißt, wenn du wüsstest. Ich leide sehr in meinem Leben unter unheimlich vielen Dingen, die bei mir falsch laufen. Mir ist neulich passiert in einer Chemiefachschule, wo ich noch einen Gesprächskreis leite. Der Schulleiter will das immer noch, einen biblischen Gesprächskreis. Und da sind zwei Muslimas gewesen, die haben sich so dekoriert, dass sie ausgesehen haben wie eine katholische Nonne und mit Burka und allem. Und wollten den Unterricht ein bisschen aufmischen. Die sind ja sehr mutig heute mit ihrem Zeugnis. Und da haben wir über Schuld gesprochen. Es war gerade um den Bußtag herum. Und dann sagt eine dieser Muslime so lachend, das würde mich mal interessieren, haben Sie auch Sünden? Sie wissen, bei den Muslimen gibt es keine Sündenerkenntnis. Und ich habe doch keine Sünden. Ich sage, ich kann Ihnen viel erzählen, was ich meinen Kindern schuldig blieb, wo ich in meiner Ehe versagt habe, welcher Schmutz durch meinen Kopf geht, wie viele böse Worte ich geredet habe. Kein Tag, wo ich nicht mich vielfach versündige. Und nach der Stunde kam die Muslima zu mir und sagt, das ist ja bei mir genauso. Das heißt, und wer trägt die Schuld? Wie wollen Sie die büßen? Das heißt, ich will mit Allah am jüngsten Tag drüber sprechen. Ich bin so froh, dass Jesus meine Sünden gebüßt hat. Und ich jeden Tag sie ablegen darf unter dem Kreuz von Jesus. Und das ist die herrliche Botschaft, die wir verkünden. Das ist die Botschaft für die Welt. Und das müssen wir weiter sagen. Das Zeugnis, und ich kann es immer nur so machen, dass ich von mir erzähle. Sie können nie einem anderen sagen, du bist ein sündiger Mensch. Da wird ja sich aufbegehrt. Sie können es ihm nur sagen. Ich bin so froh, seitdem ich wach geworden bin und Jesus mir die Augen bei mir geöffnet hat. Und ich habe erst Jesus verstanden, dass er der Einzige ist, der den Frieden in mein Leben bringt. Und er will in meinem Herzen wohnen. Und er will Herr sein in meinen Gedanken und in meinen Worten. Anders kann ich doch gar nicht mehr leben. Das ist doch die Wir bezeugen das, was wir selber erlebt und erfahren haben. Und darum ist das so groß, was da geschehen ist, wie Silas und Timotheus den Paulus wieder angespornt haben zu neuem Bekennen des Jesusnamens. Das brauchen wir heute in Paderborn. Sehr schön, dass Ihre Gemeinde so ein klares Ziel hat, aber auch, dass alle, die in den Chor gehen und Jugendgruppen das wissen und dass hier in den Häusern von Paderborn das wieder wissen ist. Wir haben das erfahren, wie erst mit Jesus das Leben begann und die Freude und das Heil in unser Leben gekommen ist. Und das wollen wir weiter sagen. Es ist interessant, damals gab es eine riesenhafte Auseinandersetzung in der Synagoge. Es gab Krach, es gab Widerspruch, es gab Protest. Überall, wo das Evangelium hinkommt, gibt es furchtbare Auseinandersetzungen. Widerspruch, Feindschaft. Da gibt es ein Rumoren, das können Sie sich gar nicht vorstellen, weil es das Allerschärfste ist, was heute Bürgern, die ganz zufrieden sind, ich lebe doch recht, zugemutet wird, allein durch Jesus kannst du vor Gott bestehen. Das will ich doch nicht. Da wehren sich Leute. Was wollen die uns sagen? War damals der Synagoge nicht anders, als es bei Jesus war. Bei Jesus haben sie nicht geruht, bis sie ihn ans Kreuz geschlagen haben. Bis sie ihn mundtot gemacht haben. Und damals gab es wieder Auseinandersetzungen. Als ich in den Jahren 1967, 68 die Arbeit bei Licht im Osten übernahm, als Vorsitzender, und wir in den Ostblock die Bibeln gebracht haben, habe ich immer nur gesagt, versteht ihr das? Die Sowjetunion ist ein Land, die Menschen in den Weltraum schießt. Aber sie haben eine Angst vor einer kleinen Christengemeinde, die sie irgendwo trifft in Sibirien, und vor Christen, die Bibel lesen. Und das ist in der westlichen Welt nicht anders. Der materialistische Mensch, der hat fürchtet, dass Jesus Bekenntnis von überzeugten Leuten, da gibt es Widerspruch und Feindschaft. Übrigens ist das der Grund, warum die Gemeinde wächst in den Verfolgungsländern, im Iran. Das sind Jahrhunderte, jeden Monat in Iran, Khomeinis, heute die Jesus-Jünger werden. Weil unter dem Widerspruch dieser Herrschaft von Khomeini suchen viele und sagen, was ist denn, wie kann ich denn zu Gott finden? Das ist ganz bewegend. Ich habe mit einigen gesprochen, habe gesagt, ja, ihr müsst doch wissen, jetzt steht das Todesurteil über eurem Leben. So steht es so im Koran. Wenn ihr Christen geworden seid, seid ihr abgefahren vom Glauben. Dann sagt einer dieser Konvertiten, das macht doch nichts aus. Ich habe doch Jesus. Die haben es begriffen. Und im Buddhismus in Sri Lanka, da waren Hunderttausende im letzten Jahr auf den Straßen, haben demonstriert, weg mit den Christen. Die Christen sind in Sri Lanka eine kleine Minderheit, weiß nicht, 1% oder was in der Bevölkerung. Weg mit den Christen. Buddhismus, der immer bei uns so friedfertig tut. Der Widerspruch gegen Jesus ist groß. Gegen Gott hat niemand was. Aber sobald sie von Jesus reden im Heiland der Welt, es gibt keinen anderen Weg zu Gott, als den, den Gott gestiftet hat durch seinen Sohn, da geht der Widerspruch los. Und was tut der Paulus? Sie können ja im Kampf nichts machen, sie können es nur bezeugen. Er geht ins Nachbarhaus. Da war ein gottesfürchtiger Mann. Das war Crispus, der Vorstehender der Synagoge. Das Haus gehörte dem Titius Justus. Und dort hat er weiter von Jesus erzählt. Das Evangelium von Jesus. Und das ist das Wunderbare, dass das Evangelium durch die Welt läuft, allem Widerspruch zum Trotz. Und dass das nicht aufgehalten werden kann durch alles, was auch geschehen mag. Und der Widerspruch gegen das Evangelium macht die Sache erst richtig interessant. Ärgert euch nicht drüber. Wie war es denn in unserer Jugend? Wisst ihr es eigentlich noch? Wie ihr euren frommen Eltern widersprochen habt. Die möchten immer mit in die Kirche. Und wie es bei euch plötzlich erst dort sichtbar wurde. Ich muss es selber ergreifen und entdecken. Und auf die Wahrheit kommen. Es geht nicht anders, weil unser ganzes irdisches Wesen wehrt sich gegen das Evangelium von Jesus. Und da kannst du gar nichts weiter und bitte keinen Zwang und keinen Druck, das ist noch schlimmer. Nur Liebe, Liebe bezeugen und die Feinde segnen, die uns Böses tun, aber dabei bleiben, ja, bis zum Tod. So wie es der Stephanus gemacht hat. Sein Leben geopfert für sein Zeugnis, das er gegeben hat. Wir hatten den angeschlagenen Glauben, wir hatten den ansteckenden Glauben, wie Silas und Timotheus einen weiterbringen. Und ich wünsche auch, dass hier in der Gemeinde ihr so seid einander ansteckt im Glauben. Junge und Alte, es ist ganz wunderbar, ihr Jungen, was die Alten für euch durch ihr Gebet wirken können. Geht doch auf sie zu und sprecht da mal einen an, sagt, können Sie nächste Woche für mich beten? Ich bin in einer schwierigen Prüfung. Gott erhört Gebet. Oder wenn sie Nöte haben, die brauchen Seelsorger. Du findest die besten Seelsorger bei den Alten. So wunderbar, dass wir in einer Gemeinde sind. Jetzt kommt noch der lebendige Glaube. Von dem haben wir ganz am Anfang schon gesprochen. Denn Paulus hatte den Glauben, der die Welt überwindet. Der so stark ist, der siegt, der durchbricht. Dieser lebendige Glaube, wo entsteht denn der? Den hast du nicht. In uns allen steckt ganz viel Zweifel. Ich will das mal ganz offen sagen. Jeder von uns zweifelt. Ein Enkel von mir war im Südsudan und hat dort in einem einjährigen Einsatz ein Krankenhaus aufgebaut im Südsudan. Und dann hat er so schön gesagt, das sind auch Stunden, wo man denkt, deine Gebete, die reichen nur bis zur Decke. Kennen Sie das? Wenn Sie in der Röhre liegen und auf den bösartigen Befund warten. Es gibt ja so Stunden im Leben, wo man hat Gott mich nicht vergessen. Und das ist so schlimm. Wie kann ich denn Zweifel überwinden? Wie kann ich denn den angeschlagenen Glauben überwinden? Jesus Christus spricht. Glauben Sie nicht, dass eine Erscheinung von Christus mehr ist, sondern sein Wort ist es. In der Nacht, ja, das sind die Nächte, wo man nicht schlafen kann, wo man wach liegt. und dann immer wieder mit seinen Gedanken grübelt, wie das alles weitergeht, da spricht Jesus zu ihm. Wir hatten auch vor einiger Zeit ganz schwere Nächte. Uns haben schwere Dinge geplagt, die man von Menschen gar nicht erzählen kann. Dinge, die einen belasten. Und dann war es herrlich, wenn wir auf einmal gemerkt haben, halt mal, Jesus hat uns in seiner Hand. Und er ist der Sieger. Und der Glaube, das ist ja so schön, ich darf meine schwache, zitternde Hand in die starke Hand von Jesus legen. Er ist der Herr meines Lebens. Ich kann mein Leben selber nicht führen. Und er lässt mich nicht los aus seiner Hand. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und dann erfährt Paulus ein Geheimnis. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die Gemeinde von Jesus ist viel größer, als wir sehen. Genau das Gleiche hat schon Elia gehört. Da waren noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Er hat gesagt, ich bin ganz allein. Du bist nie ganz allein. Die Gemeinde unseres Herrn Jesus ist so groß. Ich würde Ihnen gerne aus der Mission erzählen. Das war in meinem Leben immer so groß, auch für unsere Gemeinde. Wenn ich dann das berichten konnte aus den Ländern, wo wir überall tätig waren mit unserer Arbeit, Hilfe für Brüder. 1950 gab es in Nepal, das ist dort, wo der Himalaya ist, der Nanga Parbat und der all die großen Berge und die Sherpa sind, keinen einzigen Christen. Ein hinduistisches Königreich, das rigoros jede christliche Verkündigung verboten hat. Und da sind gläubige Nepalis aus dem Ausland eingesickert in dieses Königreich von Nepal und haben von Jesus erzählt. Die sind alle in die Gefängnisse gewandert. Oft waren Hunderte im Gefängnis. Heute gibt es weit über 1 Million Jesus-Leute in Nepal. Weißt du das? Mich hat das am meisten beeindruckt in China. Habe da miterlebt. Wie der Mao kam und bei uns die jungen Leute begeistert rumgezogen, die Joschka Fischer und wie die alle hießen, der spätere Außenminister, mit der kleinen Mao-Bibel und gerufen haben. Und das Maoismus war der große Traum bis in die Kirchen. Der hat alle christlichen Kirchen geschlossen, 24.000. Gab keine einzige Kirche mehr in China. Alle Bibeln wurden verbrannt. Ich habe gestern schon von diesem DVD gesprochen, den man auch im Internet sehen kann, Jesus in China, in der 2. Folge, wo die da erzählen. Da ist einer dabei, der sagt, ich war ein Führer von den Roten Garden. Ich habe 10.000 Rotgardisten befehligt. Und wir haben einen alten Prediger erwischt und den haben wir auf dem Stiefel noch umgetreten. Und ein Jahr später wurde ich Christ, auf dem Höhepunkt des Maoismus, weil Jesus seine Gemeinde sammelt. Und das ist so ermutigend für den Glauben, die Missionsberichte. Ich habe erzählt von dem Roger Lewis auf Bali, der 40 Jahre dort war und keine Frucht erlebt. Kurz vor seinem Tod hat er es erlebt. Eine Erweckung in Bali. Seine vom Heidentum geprägte Insel. Wisst ihr, das ist so ermutigend, wenn du die Berichte hörst von anderen. Ich darf dir es einfach sagen, der lebendige Glaube erlebt ganz große Dinge. Wir erleben auch Niederlagen, wir erleben auch Frustrationen. Aber Jesus will dich wieder neu aufrechnen und dann merkst du auf einmal, er ist es, der es macht und der es tut. Und ich kann es mit den Siegen von Jesus rechnen und darauf erwarten, was er tut. Und ich darf dir sagen, du darfst mit diesem Jesus leben. Aber du musst ihm nachfolgen. Du musst ihn einkehren lassen bei dir. Er klopft bei dir an. Und er will bei dir einkehren und dir alle seine Fülle schenken. Ich kann mir ein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen. Amen.